Guten Morgen.
Morgen.
Vielen Dank, Robin, für die nette Vorstellung. Jetzt werden bestimmt alle meine grammatischen Fehler sorgfältig gezählt. Viele liebe Grüße aus den USA, und zwar aus schönem, schneebedecktem Texas. Und meine liebe Frau Anna lässt auch grüßen, sowie unsere drei Kinder, der Peter, der 4,5 ist, der Lukas, der 2,5 ist, und die neueste, unsere Tochter Lilias, die vergangene Woche einen Monat alt wurde. Ja, vielen Dank, ich freue mich wirklich, dass der Herr uns hierher geführt hat, dass er uns hier einen Platz vorbereitet hat. Also, kurzes Wort zu mir. Ich wurde in Pittsburgh im Nordosten der USA geboren, habe seitdem die Mehrzahl meiner Jahren in Texas verbracht, habe dort studiert, und nach meinem Bachelorstudium habe ich 2 Jahre lang eine Dienstzeit als Missionar in Berlin absolviert, wo ich meine Frau kennengelernt habe, die allerdings Amerikanerin ist. Nachdem wir geheiratet haben, habe ich ein Studium in Theologie abgeschlossen. Dann haben wir die letzten 3 Jahre wieder in Berlin verbracht, als Missionare und Mitarbeiter. Ich beim Martin-Butzer-Seminar dort, und wir beide, also quasi als Familie, als Mitarbeiter in einer Gemeindegründung im Südwesten der Stadt, in Lichterfelde. Wohnen zurzeit jetzt wieder in Amerika ein ganzes Jahr lang, und dann hoffen nächsten Sommer, also am liebsten im August, hierher zu ziehen und die Wohnungssuche zu beginnen. Also wir lassen sehr gerne dafür beten. Gut, dann zum Text. 270 Jahre waren es nach dem Tod des Königs David. Das war eine dunkle Zeit in Israel und Juda. Beide, Israel und Juda, galten als Volk Gottes. Aber die 10 nördlichen Stämme, also 10 aus den 12, hatten 40 Jahre nach Davids Tod gegen seinen Enkel Rehabeam rebelliert. Sie hatten die Herrschaft des wahren Königshauses nicht mehr anerkannt. Sie haben eine falsche Religion praktiziert, ohne den Tempel, ohne die Priesterschaft, die Gott eingesetzt hatte. Und letzten Endes kam Gottes Gericht zu Michas Zeit, 20 Jahre bevor diese Prophetie gegeben wurde, wurde Israel vom Reich Assyrien erobert und in die Verbannung weggeschleppt. Juda hingegen hatte immer an der wahren Religion gehalten, mehr oder weniger. Sie wurden vom wahren König geleitet, von einem Nachkommen von David. Und es wurde vorher David versprochen, dass es ihm nie fehlen würde an einem Mann, der auf dem Thron Israels sitzt. Also dieses unglückliche Ende von Israel, das war wirklich die natürliche Folge ihrer Bosheit. Sie hatten eigentlich keinen Anspruch mehr auf die Verheißung von David. Und wenn ich diese Geschichte lese, dann denke ich natürlich sofort an Fußball. Ich komme, wie gesagt, aus den USA, und manche von euch haben vielleicht schon mitbekommen, dass wir leider für die nächste Fußball-WM nicht qualifiziert haben. Das ist das erste Mal seit 1986, also seit 30 Jahren. Und das ist ja ganz schön peinlich. Aber eigentlich gehört das zu der natürlichen Ordnung der Dinge, oder? Vor 1990 hatten die USA seit 1950 nicht einmal qualifiziert. Also die natürliche Ordnung der Dinge. Aber das eine, was mich tröstet, ist, dass ich kein Italiener bin. Das ist ein echter Skandal, oder? Zum ersten Mal seit 1958 haben sie jetzt nicht qualifiziert. Nur das zweite Mal in der ganzen Geschichte der WM. Das ist ja peinlich. Das gibt's doch gar nicht, dass Italien nicht qualifiziert, oder? Und so war es damals, 701 vor Christus. Assyrien hat jetzt auch in Juda einmarschiert. Die hatten den Großteil des Landes verheert und eigentlich den Krieg schon gewonnen. Ja, Israel natürlich. Das haben sie ja verdient. Aber Juda, dass Juda von einem fremden Reich besiegt, erobert wird, das gibt's doch gar nicht. Zu dieser Zeit stand nur die Festung Jerusalems auf dem Berg Zion zwischen Gottes Volk und dem Verlust von allem, was Gott Abraham und David versprochen hatte. Und man reagierte entweder mit tiefer Erschütterung, fragte sich, wo ist unser Gott? Bricht er etwa sein Versprechen? Gibt es ihn überhaupt? Haben wir auf den falschen Gott gehofft? Oder sie reagierten mit blindem Optimismus. Auf uns kann Gott doch nicht so böse sein. Das erinnert mich persönlich an die Terrorangriffe vom 11.09.2011. Da war ich noch Schüler, 17 Jahre alt. Und ja, ihr wisst schon vielleicht, wie sehr das die amerikanische Selbstwahrnehmung erschüttert hat. Man musste sich fragen, in was für einer Welt man jetzt lebt, wo sowas auf amerikanischem Boden passieren kann. Das gibt's doch gar nicht. Aber der Prophet, der Micha, besteht darauf, dass es genauso schlimm sein wird, dass das Schlimmste noch geschehen wird. Und dass auch Juda diese Strafe von Gott wirklich verdient hat. Darum geht es in so etwa der ersten Hälfte des Micha-Buches. Also wo ist Hoffnung denn zu finden, wenn das Undenkbare denkbar wird? Und in den vierten und fünften Kapiteln dieses Buches beginnt Gott durch Micha auf diese Frage zu antworten. Und es gibt, glaube ich, drei Aspekte dieser Antwort, auf denen wir uns konzentrieren können. Erstens, Gott verspricht mitten in der Krise, und zwar durch die Katastrophe, einen neuen Anfang. Einen neuen Anfang. Zweitens, Gott wird diesen neuen Anfang durch einen guten Hirten fortsetzen. Ein neuer Anfang, ein guter Hirte. Und Gott schenkt uns, auch uns, die wir 2700 Jahre später leben, Hoffnung durch eine erstaunliche Erfüllung seiner Verheißung. Also ein neuer Anfang, ein guter Hirte und eine erstaunliche Erfüllung. Erstens, es gibt Hoffnung auf einen neuen Anfang. Und in erster Linie ist das ein neuer Anfang für David, für Davids Königshaus. Dieser verheißene Herrscher, der soll aus Bethlehem kommen, aus dem Haus und Geschlecht Davids, wie Lukas schreibt. Was für eine Person ist das? Er ist ein Herrscher. Und dieses Wort erinnert an die letzten Worte des Davids selbst. Er hat in 2. Samuel 23 geschrieben: Der Gott Israels hat geredet. Zu mir hat der Fels Israels gesprochen. Ein gerechter Herrscher über die Menschen. Ein Herrscher in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken, wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sproßt. Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Weil dieser Bund mit David geschlossen wurde, weil dieser Bund ewig feststehen würde, musste Gott einen neuen König zu Israel senden. Ein neuer König, der wie David selbst gerecht und in der Furcht Gottes herrschen würde. Aber es ist ja überraschend, wo er herkommt. Aus Bethlehem kam ja David. Aber welche Stadt ist eigentlich die Stadt Davids? Wir denken vielleicht sofort an der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Ja, es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Aber im AT gehört dieser Titel einer anderen Stadt, nämlich Jerusalem. David hatte die Stadt Jerusalem, die Festung auf dem Berg Zion, 2. Samuel 6, erobert. Und das wurde sofort zu seiner Hauptstadt. Und jeder König nach David kam aus Jerusalem. Dort in Jerusalem werden Könige geboren. Das wusste man. Selbstverständlich wird der neue König aus Jerusalem kommen. Doch dieser verheißene Herrscher soll aus Bethlehem kommen. Und das kann wirklich nur heißen, dass er nicht als Kronprinz geboren wird. Es ist Gottes Absicht, diesen großen König, diesen großen Herrscher aus den Überbleibseln eines zerschmetterten Königreichs zu erwecken. Es ist ein neuer Anfang für Davids Königshaus. Das ist auch ein neuer Anfang für Gottes ganzen Heilsplan. Er kommt aus Bethlehem und er kommt aus den Tagen der Ewigkeit. So heißt es in Vers 1. Natürlich heißt das, dass er Davids Königsherrschaft wiederherstellen wird. Aber die Bedeutung ist noch größer. Tage der Ewigkeit, wenn das im AT vorkommt, bedeutet das auch oft die Zeit des Mose oder sogar noch früher. Die Zeit, die Urzeit, in der Gott wundersam sein Volk errettet hat. Also dieser Herrscher ist derjenige, dessen Kommen vom Anfang an vorausgesagt wurde. Dieser wird der Same der Frau sein, der Nachkomme der Frau aus 1. Mose 3, der den Kopf der Schlange zertreten würde. Diese wird der Same Abrahams, in dem alle Völker der Welt gesegnet werden sollte. Endlich wird mit dem Kommen dieses Herrschers alles erfüllt, was Gott seinem Volk je versprochen hat. Und das bedeutet etwas ganz Hoffnungsvolles. Es bedeutet, dass die Demütigung von Israel und Juda Sinn und Zweck hat. Darum gibt er sie hin, wird sie hingeben, heißt es in Vers 2. Das ist der Grund dafür, dass diese zwei Königreiche untergehen müssen, damit der Herrscher zur Welt gebracht wird. Die Gebärende in Vers 2, das ist Jerusalem, die sogenannte Tochter Zion. In Kapitel 4, so kurz vor dieser Stelle, heißt es: Was schreist du aber jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Sind deine Ratsherren umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Winde dich und brich in Geschrei aus, du Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn nun musst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen und nach Babel wandern. Dort sollst du gerettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen aus der Hand deiner Feinde. Und nun haben sich viele Völker gegen dich versammelt, die sagen, sie soll entweiht werden und unsere Augen sollen ihre Lust an Zion sehen. Sie erkennen aber nicht die Gedanken des Herrn und sie verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Die Gebärende ist Gottes Volk, das bald erobert wird, das bald ins Exil verschleppt wird. Und diese scheinen im Jahr 701 vor Christus Todeswehen zu sein. Aber ganz im Gegenteil, sagt der Prophet, das sind Geburtswehen, durch die etwas Neues, etwas Wunderbares hervorgebracht wird. Israel und Juda werden wirklich Furchtbares erleiden und sie werden praktisch alles verlieren, aber nur mit dem Ziel, dass Davids Königshaus sowie das Volk selbst wiedergeboren werden kann. Vers 2, der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Diese Prophetie ist ein Versprechen unfassbarer Gnade. Gottes Volk hat sein Schicksal verdient. Aber Gott wird selbst ihr Versagen nutzen, um ihnen noch größere Segen denn je zu schenken. Es gibt Hoffnung auf einen neuen Anfang. Zweitens, es gibt Hoffnung auf einen guten Hirten. Bisher waren Israels Leiter Menschen wie, ja, die waren wie Hirten, die ihre Herde, statt sie zu weiden, nur gefressen haben. Das war ein wichtiger Grund für die kommende Zerstörung. Und wir kennen aus der Weltgeschichte, nicht aus der fernen Weltgeschichte, Menschen, die ihre Länder so geleitet haben. Der Ferdinand Marcos vor 40 Jahren in den Philippinen, der Nicolae Ceausescu in Rumänien bis 1989 und bis zu diesem Jahr, der Robert Mugabe in Zimbabwe. Die haben sich nur bereichert, während das Volk in bitterer Armut lebt. Aber dieser Herrscher, dieser wird ein echter Hirt sein. Und statt sein Volk aufzuessen, wird er sie weiden. Wie wird er das machen? Vers 3. In der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Er wird die Gegenwart Gottes, er wird den Segen Gottes mit sich bringen. Und das sind die Versorgung, die Gottes Volk wirklich braucht. Was war es, das David als Israels allergrößten König ausgemacht hat? Er war kein perfekter Mensch, das wissen wir. Er war vielleicht nicht mal einer, den wir einen guten Menschen nennen würden. Aber er war Gott treu und er hatte einen brennenden Eifer für Gottes Ehre. Und er hat immer nach Gottes Wort gesucht, in Gebet für Führung, in Anbetung, in Buße. Und Gott hat ihn deswegen gehört und immer wieder zu ihm gesprochen. Und deswegen hat das Volk unter Gottes Segen leben können. So ein Herrscher wird das sein. Er wird ein Hirt sein, der sein Volk versorgt und auch ein Hirt, der sein Volk schützt. Vers 3 heißt es, sie werden in Sicherheit wohnen. Ganz wörtlich heißt das nur, sie werden wohnen. Sie werden bleiben. Sie werden nie mehr aus ihrem Land verbannt werden. Das ist die Hoffnung, wenn dieser Herrscher kommt. Warum? Warum wird es so sein? Weil der Herrscher groß sein wird, bis an die Enden der Erde. Das auch wegen dem Wort Gottes. Also um wieder einen Blick ins Kapitel 4 zu werfen. Da beginnt Kapitel 4. Doch es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet, an der Spitze der Berge stehen und wird über alle Höhen erhaben sein. Und Völker werden ihm zuströmen. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Hier ist es eindeutig, dass die Größe von diesem Herrscher in seiner Selbstwidmung dem Wort Gottes besteht. Und es wird dann nicht so sein, als ob das Volk einfach abgeschlossen von den anderen Nationen lebt. Das Gegenteil von Anfälligkeit für Invasionen ist nicht geschlossene Grenzen. Nein, die fremden Völker werden tatsächlich kommen. Die werden das Land Israels, das Land Judas betreten, aber nicht mehr, um Israel anzugreifen, sondern um sich belehren zu lassen von ihrem König, von ihrem Gott, wie das in der Zeit des Salomo passiert ist. Israels Feinde werden durch die Kraft von Gottes Wort und die Hoheit seines Namens keine Feinde mehr sein. Das ist die Verheißung. Und das heißt Friede. Dieser Hirt ist einer, der sein Volk versorgt. Er ist einer, der sein Volk schützt. Und er ist einer, der selbst der Friede ist. So heißt es in Vers 3. Auch in Kapitel 4 steht, er, Gott, wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starken Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben. Sie werden den Krieg nicht mehr erlernen, sondern jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen. Und niemand wird ihn aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Herrscharen hat es geredet. Ohne Zweifel wird dieser Herrscher ein Friedensstifter sein, klar. Aber in Vers 4 heißt es nicht, dieser wird Frieden stiften. Es heißt, dieser wird selbst der Friede sein. Was kann das bedeuten? Was kann das nur bedeuten? Ich habe ein wunderbares Buch von einem kanadischen Missionar namens Don Richardson. Der wurde 1962 beauftragt, das Evangelium zu den Sawi zu kommunizieren. Das war ein kannibalischer indigener Volksstamm aus dem Dschungel von Westneuguinea. Kein Weißer hatte je die Sprache von den Sawi gelernt, also das musste er musste wirklich von Null anfangen mit der Sprache. Und als er endlich diese Sprache erlernt hatte, hatte er versucht, das Evangelium zu verkündigen. Und er entdeckte, dass unter diesem Volk, unter den Sawi, Betrug und Verrat die höchst geschätzten Tugenden waren. Wirklich. Für sie war die einzige interessante Figur aus der Bibel Judas Iskariot. Die fanden ihn absolut. Er war der Hammer. Er hat diesen Jesus 3 Jahre lang, also so lautete die Redewendung, er hatte ihn 3 Jahre lang mit Freundschaft gemästet, um ihn letztendlich zum Tod zu verraten. Es war toll für sie. Und selbstverständlich herrschten ständige Kriege zwischen den Dörfern der Sawi. Nach 5 Monaten war Richardson bereit, einfach seine Niederlage einzuräumen und mit seiner Familie die Arbeit in Neuguinea aufzugeben. Und dann hat er eine erstaunliche Zeremonie miterlebt. 2 Dörfer schlossen Frieden miteinander, indem ein Mann von jedem Dorf sein eigenes Baby einem Mann aus dem anderen Dorf schenkte. Und nach dieser Zeremonie hießen die 2 Jungen, die jetzt adoptiert vom anderen Dorf waren, sie hießen Friedenskinder. Und solange sie lebten, durfte keinen Krieg mehr zwischen den 2 Dörfern geführt werden. Friedenskinder. Und endlich hatte Richardson den gewünschten Anknüpfungspunkt zwischen dieser verkehrten Kultur und dem Evangelium gefunden. Sofort begann er zu erklären, dass Jesus Gottes Friedenkind ist. Und ja, noch heute ist die überwiegende Mehrheit der Sawi christlich. Diese Friedenskinder, sie waren selbst der Friede zwischen den Dörfern. Der Friede bestand in ihrem Leben. Und so einer muss der von Micha versprochene Herrscher sein. Der Herrscher wird selbst die Weisheit Gottes für die Völker sein. Aber auch die Garantie des Friedens zwischen Gott und seinem Volk. Woher sind die Kriege gekommen, die Israel immer wieder erleidet? Einerseits, so heißt es in Kapitel 4, alle Völker wandeln, jedes im Namen seines Gottes. Es gab keinen Mittler zwischen den Völkern. Es gab keinen Richter über allen Völkern zusammen. Aber wenn der Herrscher kommt, werden alle Völker die Weisheit Gottes erkennen. Andererseits, und noch wichtiger, Israel erlebt Kriege, ob als Sieger oder Verlierer, weil die Menschen unter Gottes Gericht stehen. Unter diesem Herrscher aber wird Israel nie mehr angegriffen werden, weil sie nie mehr von Gott verurteilt werden muss. Hoffnung auf einen neuen Anfang, es gibt Hoffnung auf einen guten Hirten, der selbst der Friede ist. Und drittens gibt es Hoffnung auf eine erstaunliche Erfüllung dieser Verheißung. Und wir haben das Vorrecht, 2700 Jahre später zu leben und zu wissen, wie die Geschichte ausgeht und wer dieser Herrscher ist. Bis zu Michas Zeit hatte Israel bereits mehrmals Gottes Erlösung erlebt. Aber jedes Mal folgte ein Niedergang auf die guten Zeiten. Also was soll denn wirklich am Ende der Tage anders sein? Ja, dieser erhoffte Herrscher, der würde aus Bethlehem kommen, aber gleichzeitig würde sein Hervorgehen wirklich von Tagen der Ewigkeit her gewesen sein. Er würde von Gott kommen, weil er am Anfang mit Gott war. Er würde sein Volk weiden mit wundersam vermehrtem Brot, aber vor allem mit Gottes Wort, das er verkündigen würde, wie einer, der Vollmacht hat, weil er selbst das ewige Wort Gottes ist. Er würde gehorsam werden bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, weshalb er selbst die Hoheit des Namens des Herrn vom Vater empfangen würde, den Namen, der über alle Namen ist. Und durch die Verkündigung an alle Nationen, dass Jesus Christus der Herr ist, würde er wirklich groß sein, bis an den Enden der Welt, wie er jetzt ist, so dass sein Volk keine Angst mehr vor seinen Feinden haben müsste. Und weil er das alles vollbracht hat, ist er unser Friede, wie Paulus schreibt, unser Friede, der aus Juden und Heiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Weil Jesus Christus tatsächlich in die Welt gekommen ist, finden wir in ihm Hoffnung, selbst wenn das Undenkbare geschieht. Und das bewirkt in uns was Neues, das bewirkt in uns Freude statt Furcht. Das ist ein Wort Gottes für uns. Für uns 2700 Jahre später, die wir wissen, wer dieser Herrscher ist. Die Botschaft ist für uns ganz einfach. Die Forderung, die Aufforderung von Gott, fürchte dich nicht, sondern freue dich. Wir hören das immer wieder in der Advents- und Weihnachtszeit, diese Worte. Und sie sind so wichtig und so teuer. Fürchte dich nicht, bedeutet das, wenn in der Welt das Undenkbare geschieht. Und das scheint heutzutage ja immer öfter der Fall zu sein. Wir leben in düsteren Zeiten. Und es ist normal geworden, unsere Gedanken, unsere Meinungen durch Furcht prägen zu lassen. Und aus Angst und Furcht zu sprechen und zu handeln. Und Gottes Wort sagt, dass das unsere Einstellung nicht sein muss, nicht sein darf. Alle Macht im Himmel und auf Erden ist Jesus gegeben. Nichts überrascht ihn, nichts gerät außer seiner Kontrolle und nichts kann seinen Sieg über jede Macht der Welt verhindern. Die Worte von Psalm 46 waren Martin Luther, man muss Martin Luther in 2017 mindestens einmal pro Predigt erwähnen. Ich glaube, gesetzlich bestimmt. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Stärke, das ist dasselbe Wort, das mit Kraft in unserem Predigttext übersetzt wird. Unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Fürchte dich nicht, sondern freue dich, dass dein König groß ist bis an die Enden der Welt. Und fürchte dich nicht, wenn in deiner Welt das Undenkbare passiert. Nichts, was wir haben, ist wirklich sicher. Wenn wir also uns wirklich Gedanken machen, dann wissen wir das. Unsere Beziehungen, unsere Arbeitsstellen, unsere Finanzen, unsere Pläne, unsere Gesundheit. Wir haben nichts, was wir nicht empfangen haben. Und wir haben also nichts, was wir nicht verlieren können. Genauer gesagt, haben wir nichts, was wir nicht verlieren werden, wenn wir sterben oder Christus wiederkommt und Himmel und Erde erschüttert und alles Vergängliche beseitigt, wie es in Hebräer 12 heißt. Aber nochmal, wie Paulus schreibt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das bedeutet, wenn du an Christus glaubst, so hast du Christus. Und mit ihm alles, was nicht vergeht, nämlich das Wort Gottes, seine Gegenwart. Und genau das feiern wir zu Weihnachten, als der Herr bei uns angekommen ist. Das ist die Bedeutung von Advent, Ankunft. Ist er statt Richter als Gottes Geschenk gekommen? Jesus Christus aus Bethlehem ist selbst das Wort Gottes, die Gegenwart Gottes, Immanuel, Gott mit uns. Fürchte dich nicht, sondern freue dich, dass dein König mit sich selbst dich weidet. Und letztens, fürchte dich auch nicht, wenn du das Undenkbare getan hast. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, damit du und ich verschont werden können. Sonst wäre es unmöglich. Dass der Vater aber seinen Sohn gesandt hat und dass der Sohn sich hat senden lassen zu so einem Volk wie Israel, ein Volk, das ihn nicht aufnehmen würde, Johannes 1, Vers 11, ein Volk, das die Finsternis mehr als das Licht liebte, Johannes 3, 19. Das heißt, dass seine Gnade alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Wirklich. Das Wort, das vorhin gelesen wurde aus Micha 5, das ist erfüllt worden. Die, welche gebären sollte, die Gebärende hat geboren. Der Weg zurück zu den Kindern Israels ist jetzt frei. Und solange dieser Herrscher lebt, kannst du zu ihm kommen, kann ich zu ihm kommen. Halleluja. Und Frieden mit Gott finden. Wer zu mir kommt, verspricht er, den werde ich nicht hinausstoßen. Fürchte dich nicht, sondern freue dich, dass du bei deinem König sicher wohnst. So groß ist die Gnade des Herrn. Er ist zu uns gekommen, und zwar als ein Kind aus einer unbedeutenden Stadt, um uns mit seiner Hoffnung, mit seiner Freude, mit seinem Frieden mit sich selbst zu beschenken. Ehre sei Gott in der Höhe. Amen.
Amen. Amen.